Ja, damit begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung und entschuldige mich. Letztes Mal hatte ich ein Gesundheitsproblem, deswegen musste ich die Vorlesung vorher abbrechen. Das war etwa eine Viertelstunde, aber wie ich dann beim Nachschauen gesehen habe, war da mehr, als ich in der Viertelstunde noch hätte schaffen können, bereits in den PowerPoints. Das heißt, wir werden heute ein Problem bekommen. Ich hatte ja angefangen, die Fragen von Bernardo Bianchi zu beantworten und bin darin stecken geblieben und habe gesehen, es ist noch einiges an Antworten vorbereitet. Das werde ich Ihnen vortragen. Dann gibt es noch eine Rückfrage von Bernardo Bianchi. Auf die gibt es auch wieder eine Antwort. Und dann geht es erst weiter. Ich hoffe, dass diese etwas barock anmutende Struktur Sie nicht abschreckt. Ja, die Frage, mit der Bernardo mit Recht aufgewartet hat, ist die nach dem neuen Materialismus. Denn schon in den Feuerbach-Thesen hat Marx ja eigentlich den alten Materialismus und den Idealismus gewissermaßen gleichermaßen distanziert und nur dem Idealismus zugesprochen, dass er immerhin überhaupt die tätige Seite der Praxis und des Denkens als solche thematisiert hat, während der alte Materialismus nicht einmal das geleistet hat. Trotzdem plädiert ja Marx in den Notaten ad Feuerbach. Die Thesen hat daraus erst Engels gemacht, nachdem er sie in Marxens Nachlass gefunden hat, für eine neue Art von Materialismus. Das kann man der Formulierung entnehmen. Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, den Feuerbach schon mit eingerechnet, also es geht darum, der bisherige Materialismus hat einen Hauptmangel. Und diesen Hauptmangel gilt es abzustellen. Und dann hat man einen anderen als den bisherigen Materialismus. Ich denke, soweit ist das vom Wortlaut ganz gut gedeckt. Und was ist dieser Mangel? Dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnliche menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Das heißt also, der Gegenstand, die Wirklichkeit muss sowohl objektiv als auch subjektiv erfasst werden. Das heißt, es muss gedacht werden, dass die menschlichen Subjekte, so würde ich das interpretieren, selber Teil dieser Wirklichkeit sind. Dass die eigene Tätigkeit der menschlichen Subjekte zu dieser Wirklichkeit gehört und ihr nicht als etwas ganz anderes, Fremdes gegenübersteht. Das wirft natürlich vielfältige Fragen auf, aber erstmal ist es ein grundsätzlicher Wandel in der Zugangsweise. Denn diese Frage, dass man als Denker, als Wissenschaftler gewissermaßen außerhalb der Wirklichkeit steht und auf diese von außen drauf guckt, das war bis dahin die gemeinsame Haltung der philosophischen Tradition. Und auch die Wissenschaftler haben diese Haltung, diese spontane Philosophie geteilt. Und mit genau dieser schlicht Marx jetzt zu brechen vor. Also die tätige Seite ist abstrakt im Gegensatz zum Materialismus von dem Idealismus. Gemeint ist hier jetzt der deutsche Idealismus, wie er später genannt worden ist, also nach Marx später genannt worden ist. Also Fichte, Schelling und Hegel als die Hauptvertreter, die in der Tat die aktive Rolle des Denkens aber nicht als Tätigkeit des individuellen Subjekts, sondern als Tätigkeit des objektiven und absoluten Geistes hervorgehoben haben. Die Wirklichkeit ist, das ist bei Hegel ganz deutlich, vorbereitet von Fichte und Schelling, ein Produkt. Es gibt für Hegel sogar so etwas wie die Arbeit des Geistes, der die Wirklichkeit, in der er erscheint und sich selber beständig hervorbringt und reproduziert. Also dieser Gedanke der Produktion ist für diesen deutschen Idealismus, deswegen sage ich doch jetzt deutschen Idealismus, im Unterschied etwa zu Bishop Berkeley, der sozusagen der klassische Vertreter des Idealismus in der europäischen neuzeitlichen Philosophie gewesen ist. Da spielt dieser Gedanke der Produktion, der Arbeit, der Erarbeitung von Erkenntnissen eigentlich gar keine Rolle. Also das ist hier der Punkt, an den Marx hier anknüpft. Und damit gilt also für Feuerbach, dass er sinnliche, von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene Objekte will. Also was ich mir vorstelle, was ich denke und was wirklich der Fall ist, sind ja zwei Paar Dinge. Und in dem Sinne will Feuerbach das unterscheiden. Aber er fasst die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Das heißt, als Tätigkeit von Subjekten oder in denen sich Subjekte als Subjekte der Erkenntnis und Behandlung ihrer Gegenstände selber konstituieren. Die Subjekte konstituieren sich nicht vor ihrer Tätigkeit, vor ihrer gegenständlichen Tätigkeit, sondern in ihrer gegenständlichen Tätigkeit. Und diese gegenständliche Tätigkeit ist auch nicht nur auf diese Objekte bezogen, sondern ist gleichzeitig die Tätigkeit, in der sich die Subjekte als Subjekte konstituieren. Das ist sozusagen dieser Zentralbegriff der gegenständlichen Tätigkeit. Und das hat Feuerbach eben nicht begriffen, so Marxens Vorwurf. Und das Übrige will ich jetzt hier einfach überspringen, das ist noch viel zu sagen, aber ich glaube, den wichtigsten Punkt habe ich jetzt herausgelöst. Louis Althusser, den hier André Tozel sehr schön zusammengefasst hat, hat dieses Problem, diese Problematik des neuen Materialismus weiter zugespitzt. Der materialistische Philosoph ist eben gerade dieser Reisende, der in einen Zug steigt, in einem beliebigen Bahnhof und nicht weiß, woher der Zug kommt, noch wohin der Zug fährt. Und es erzählt sich auch keine Geschichte, er macht sich auch keinen vorgegebenen Sinn, sondern lässt sich darauf ein, was er in den Zügen, die er besteigt, erfährt im Wortsinn. Das ist sozusagen in dem Paris posthum veröffentlichten Manuskript Sur la Philosophie so beschrieben. Das heißt, Materialismus, dieser neue Materialismus, und hier, denke ich, geht Althusser über das verdeutlichend hinaus, was wir in den Feuerbach-Thesen oder Feuerbach-Notaten von Marx finden, besteht eben darin, sich nichts vorzumachen, und der eigenen Materialität, Historizität, Sozialität und auch Zufälligkeit. Wir sind immer in einer bestimmten Situation und haben die nicht selber hergestellt, sondern haben uns in ihr vorgefunden. Und damit wird auch hier der Unterschied zum bisherigen Materialismus, der eben nur als eine Weise des Denkens über, aus der Distanz, sozusagen aus dem sicheren Port des Wissenden konzipiert wird, hier markiert. Und damit entsteht natürlich ein Problem mit dem Konzept sowohl des Dialektischen, das will ich jetzt hier nicht vertiefen, als auch des historischen Materialismus. als etwas, was gewissermaßen vor diesem Prozess des sich selber in konkreten Lagen finden. Man hat eine Lage, man hat einen Zug bestiegen, man findet raus, wohin der fährt, und unter Umständen beschließt man dann, den Zug wieder zu verlassen, weil er in die ganz falsche Richtung fährt. Diese Art von situiertem Handeln und Denken, die sind im historischen Materialismus, der ja auftritt als Wissenschaft von der Geschichte, der frühe hat es ja auch selber so formuliert, nicht vorgesehen. Da gibt es so etwas wie einen allgemeinen, festen Rahmen der Erkenntnis der Geschichte insgesamt. Und das wird dann auch noch mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit versehen. Und das wird von diesem neuen Materialismus, Althusser selber hat da den Begriff des aleatorischen Materialismus oder des Materialismus der Begegnung dafür geprägt, zurückgewiesen. Wobei deswegen hier der Verweis auf die Neuausgabe der Manuskripte zur deutschen Ideologie. Bei Marx und Engels der Begriff des historischen Materialismus gar nicht vorkommt. Und das Kapitel, das da nachträglich sozusagen zusammengesetzt worden ist, die Metapher, die sich hier anbietet, ist die Metapher des Formfleisches, das es gibt, wo sozusagen aus Fleischresten und Fleischbrocken mit Druck und geschickten Schnitten ein Fleisch Stück zusammengesetzt wird. So etwas ist die deutsche Ideologie, wie Sie sie in der MEW-Ausgabe kennen. Jetzt kommt gerade, ich habe sie auch schon eingesehen, die Mega-Ausgabe heraus. Und da ist es so, es gibt, und da geht es vor allem um das berühmte Feuerbach-Kapitel, was dann immer gelesen worden ist, als erster Entwurf von Marx und Engels zum historischen Materialismus. Dieses Feuerbach-Kapitel ist im Wesentlichen eine geplante Umwidmung von Manuskripten aus anderen Teilen der deutschen Ideologie. Also es war auch nie als Buch geplant, sondern als eine Reihe von Veröffentlichungen zu unterschiedlichen für den Junghegelianismus und seine Kritik relevanten Themen. Und da vor allen Dingen aus der Stirner Kritik, die sie relativ breit und eigentlich druckfertig ausgearbeitet hatten, haben sie dann Teile markiert, die sie im Feuerbach-Teil verwenden wollten. Und sie haben auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal 3, 4 Seiten geschrieben, mit denen dieses neue Stück anfangen sollte, sind aber nie bis zu Feuerbach gekommen. Das heißt, das ist sozusagen nicht mal im Stadium eines Entwurfs, sondern sie haben markiert, welche Stücke sie für diesen Entwurf nutzen wollten und wie man das dann vielleicht einleiten könnte in 4 aufgegebenen Anläufen, weil irgendwie kriegten sie es nicht hin. Und dann ist Engels aus Brüssel weggefahren und die Arbeit an den deutschen Ideologie-Manuskripten wurde eingestellt. Das heißt, das sogenannte Feuerbach-Kapitel, was gewissermaßen als Geburtsurkunde des historischen Materialismus in die Geschichte eingegangen ist, dann in den Händen von Rjasanow und seinen Nachfolgern unter Stalin, hat es nie gegeben. Es hat Vorarbeiten und Absichten gegeben. Die Vorarbeiten und Absichten sind auch interessant, also lohnt auch die Stirner Kritik zu lesen. Aber da gibt es eigentlich nur Zusammenstellungen verschiedener Auffassungen über eine materialistische Annäherung an die Geschichte, die aber nicht irgendwie systematisiert, zusammengefasst oder vertieft sind, sondern die aus den bereits erarbeiteten Teilen einfach erstmal nur zusammengestellt worden ist. Und sie sind nie dazu gekommen, das, was sie vorhatten, dann nochmal synthetisieren, zu bearbeiten. Sicherlich bleibt die Aufgabe, das nochmal darauf zu prüfen. Aber man sollte sich jetzt erstmal an den Stand der Dinge halten. Und der Stand der Dinge ist eben der, dass Marx und Engels nicht, wie lange Zeit angenommen worden ist, ein Feuerbach-Kapitel wirklich angefangen haben zu verfassen, in dem so etwas wie ihre materialistische Geschichtsauffassung umfassend dargestellt worden wäre, geschweige denn das, wie Althusser das in Auseinandersetzung mit dem theoretischen Stalinismus formuliert hat, dort der historische Materialismus als Wissenschaft zum ersten Mal bearbeitet worden wäre. Ich habe dann Ihnen dazu mitgebracht meine eigene Ausarbeitung der Haltung der radikalen Philosophie hinsichtlich des Problems des Materialismus, die in gewissem Sinne an Althussers Thesen und auch an die Befunde über die deutsche Ideologie anknüpft. Ich habe mich erst mal gefragt, warum tritt immer wieder auf, dass in Debatten sich vom Idealismus abgegrenzt und auf den Materialismus berufen wird. Meine Antwort: Der Grund für diese immer wieder zu findende Berufung auf den Materialismus der eigenen Position liegt in einem ganz einfachen Tatbestand. Es besteht ein verbreitetes Unbehagen und Ungenügen an den herrschenden Praktiken philosophischer Argumentation und gesellschaftswissenschaftlicher Forschung, die durchaus ernsthaft und argumentativ als abgehoben, idealistisch und in einem praktischen Sinne unkritisch bzw. bloß ausgedacht abgelehnt werden. Materialistisch bietet sich hier offenbar als Gegenwort an. Das hat eine lange Vorgeschichte, die etwa Peter Weiß in der Ästhetik des Widerstands bis auf den Titanenaufstand gegen die olympischen Götter als Verkörperung der herrschenden Ordnung zurückgeführt hat. Und angesichts dieses Feststellung, dass es eben die Berufung auf Materialismus vor allen Dingen die Kennzeichnung einer Haltung der Ablehnung der philosophischen Rechtfertigung der herrschenden Ordnung ist, habe ich dann versucht zuzuspitzen. Es geht also weder um eine materialistische Metaphysik noch um eine materialistische Morallehre beziehungsweise ein materialistisches Programm der Politik im Sinne eines Primats des Bauchs über den Kopf, was durchaus im Materialismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts, der ja dann interessanterweise bis zu Jeremy Bentham durchaus wirkt, also bis in den Utilitarismus hinein, von dem sich Marx dann im Zuge gerade dieser Entwicklung, über die wir gerade damit ansprechen, es distanziert hat. Noch weiter, was ich daraus dann in meinem Aufsatz, den ich jetzt zitiert habe, als Folgerung versuche abzuleiten. Damit ging es in einem Materialismus des 21. Jahrhunderts nicht länger um die spekulative Behauptung von Materie als eine metaphysische oder ontologische Kategorie, sondern um eine umfassende praktische Haltung. Zum einen um eine radikal nüchterne, unvoreingenommene Haltung im Prozess der wissenschaftlichen Untersuchung, die zugleich offen bleibt für unvorhergesehene Züge der untersuchten gegenständlichen Felder und beständig daran arbeitet, sich und anderen nichts vorzumachen, auch indem sie ihre eigenen Voraussetzungen und Grenzen reflektiert. Das heißt, um eine praktische Haltung in der Produktion von Wissen, die sich schließlich des Umstandes bewusst bleibt, dass sowohl die distinkten Untersuchungsfelder der Wissenschaften in der Realität als auch die diese Wissenschaften betreibenden erkennenden Subjekte immer auch noch in eine umfassendere Konstellation gegebener Materialitäten eingebettet bleiben. In diesem Sinne wurde Materialismus dann in der epistemologischen Praxis nicht als ein Glaube an einen bestimmten Zug der Realität funktionieren, also letztlich ist alles materiell, sondern als eine konsequent nüchterne und in Untersuchungen gefundenen und in der Praxis erfahrenen Realitätsaspekten gegenüber offener Haltung des Denkens und Forschens, wie sie in einer wirklich konsequenten wissenschaftlichen Untersuchung zu verlangen ist. Mit anderen Worten, eine wirklich konsequente wissenschaftliche Untersuchung ist in diesem Sinne materialistisch. Und umgekehrt, der Materialismus ist nichts weiter als die Explikation dieser konsequenten wissenschaftlichen Haltung. Ich habe das dann noch nach der anderen Seite versucht zu entfalten. Zum anderen würde in der politischen Praxis ein derartiger Materialismus vor allem daran arbeiten, immer wieder spezifisch kritisch zu beurteilen, welche Forderungen besonders dringlich und unabwendbar sind, beziehungsweise sich generell immer wieder zu fragen, was die verfügbaren wissenschaftlichen Befunde wirklich für die konkrete Praxis besagen und wo ein verantwortliches politisches Handeln, politisches Urteil und Handeln natürlich dann auch, über ihre Beschränkungen oder Lücken hinausgehen muss. Also klassischer Fall Klimakrise. Da gibt es immer noch Restzweifel. Aber die sind nicht besonders gut begründet, das will ich damit jetzt gar nicht sagen. Aber immerhin, es gibt sie. Und wenn man jetzt sagen würde, wir tun was, wenn die letzten Restzweifel beseitigt sind, was in der Wissenschaft bei konkreten Fragestellungen ganz selten der Fall ist, dann heißt das, wir tun nichts. Und wir tun auf keinen Fall etwas in einer Zeit, wo das Tun noch etwas bewirken kann. Das heißt, es gibt da ein notwendiges, unvermeidliches und auch positiv zu akzeptierendes Auseinanderfallen von wissenschaftlicher Analyse und praktischem Engagement. Etwa angesichts drohender Gefahren, deren Abwehr nicht erst beginnen kann, wenn über sie völlige Gewissheit besteht, sowie auch im Sinne einer philosophischen Auflösung von Einsichtshindernissen darauf zu bestehen, die immer wieder gemachten Versuche zu durchkreuzen, die Herrschenden mit dem Mantel einer höheren Weihe. Heute kommt das dann oft nur in dem Sinne von alternativlos daher zu umhüllen. Und seien dies auch nur des Kaisers neue Kleider, für diejenigen, die Hans Christian Andersen nicht kennen, des Kaisers neue Kleider war die völlige Nacktheit. Wie sie der dänische Spötter Hans Christian Andersen angesichts der Triumphe der zeitgenössischen Herrschaftsordnung schon im 19. Jahrhundert so treffend vorgeführt hat. Dann habe ich hier jetzt die Fundstelle für meine Selbstzitate angegeben. Ich denke, man muss jetzt Marxens neuen Materialismus in der Kritik der politischen Ökonomie und in seiner späteren Kritik der Politik verorten. Und dazu, denke ich, kann man sich klar machen, dass es, wenn man so will, unaufgehobene und unaufhebbare Voraussetzungen in dem wissenschaftlichen Durchbruch von Marx, wie er dann im Kapital dargestellt ist, gibt. Und dass das, die Arbeit daran, auch ihre Vorgeschichte in der Philosophie, ja, man könnte sagen, immer wieder gehabt hat. John Locke spricht bereits in Bezug auf sein Verhältnis, das Verhältnis seiner philosophischen Erkenntnistheorie zu der wissenschaftlichen Darstellung und Entdeckung von Newton, davon, dass er einiges an störendem Geröll, removing some rubbish, beseitigt, was den Gang der Wissenschaft behindern kann. Kant hat das weiterentwickelt zum Gedanken der Bedingung der Möglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis. Und Althusser hat daraus den Gedanken der immer wieder erforderlichen philosophischen Intervention als Voraussetzung wissenschaftlicher und politischer Praxis gemacht. Und die Frage stellt sich da natürlich, sind diese Voraussetzungen so etwas, diese materiellen, historischen Voraussetzungen, so etwas wie eine beständige Voraussetzung, auf die man immer rekurrieren muss und kann, wie das Hegel in seiner Logik entfaltet hat? Oder muss man das eher als eine Leiter begreifen, welche dann überflüssig wird, wie Wittgenstein das in seinem Tractatus formuliert hat? Ich denke, diese Alternative muss man nicht so zuspitzen, sondern wir haben historisch-materielle Voraussetzungen, die jeweils gegeben und auch nicht weiter hinterfragbar sind, insofern wie Wittgensteins Leiter, die dann aber im weiteren Entwicklungsgang der Wissenschaften und der politischen Praxis auch wieder verschwinden, kleingearbeitet werden und zu gewöhnlichen Gegenständen historischer oder wissenschaftlicher Erkenntnis gleichsam herabsinken. Das heißt, die Tätigkeit der Philosophen zu erklären, woran es denn hakt, wo die Schwierigkeit liegt, warum man das nicht verstehen kann, ist selber als historisch und relativ auf bestimmte politische, gesellschaftliche Lagen zu begreifen. Wenn man jetzt nochmal, und das werde ich jetzt überspringen, es ist sozusagen ein interessanter philosophisch-historischer Exkurs zu meiner eigenen Geschichte. Die radikale Philosophie, die ich konzipiert habe, bezieht sich eben nicht nur auf Althusser zurück und die neuere französische Philosophie, sondern hat auch bestimmte Voraussetzungen und Verankerungen in der deutschsprachigen neuen Kapitallektüre und dort insbesondere in dem sogenannten Projekt Krise. Das werde ich aber jetzt überspringen und mich jetzt allgemeiner gleich auf den Marxismus beziehen. Inwiefern kann der Marxismus in seiner Dechiffrierung der modernen kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse auch als ein methodischer Leitfaden für die Analyse anderer Herrschaftsverhältnisse dienen? Und dazu zwei Antworten. Zum einen, indem er die Unterscheidung von modernen und vormodernen Herrschaftsverhältnissen gewissermaßen weiterreicht. Und zwar ganz ohne liberale Illusionen. Es gibt auch moderne Sklaverei und Zwangsarbeit als Schwund- und Nebenform der freien Lohnarbeit. Und es gibt auch moderne Formen der Geschlechterungleichheit oder der patriarchalischen Herrschaft, ganz ohne die Art von Unmündigkeit, die Frauen im traditionellen Patriarchat aufgezwungen wird. Bezogen auf das Erste kann ich mich beziehen auf Heide Gerstenbergers sehr eindrucksvolles Buch Markt und Gewalt, die Funktionsweise des historischen Kapitalismus, dieses Jahr in Münster erschienen. Und zweitens kann eben auch diese Beziehung auf diese Unterscheidung, die zentral ist für die marxische Analyse im Kapital, beitragen zum besseren Begreifen der Transformationen des vormodernen Patriarchats und der vormodernen internationalen Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse, gewissermaßen im Rückblick. Aber da ist es eben wirklich nur ein Ausgangspunkt und nicht etwa schon das Ergebnis der Analyse. Das wäre falscher Apriorismus. Ich denke, wenn wir uns der Problematik der Überdetermination konkreter Gesellschaftsformationen nähern wollen, hierzu vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen, ich unterscheide zwischen Produktion, mit Althusser zwischen Produktionsweise, die allgemein in ihrem idealen Durchschnitt, jedenfalls die kapitalistische, dargestellt werden kann, und den konkreten Gesellschaftsformationen, in denen sich Produktionsweisen, Geschlechterverhältnisse, internationale Abhängigkeits- und Ungleichheitsverhältnisse und andere Verhältnisse überlagern, auch etwa die Reste älterer Gesellschaftsformationen. Und damit wäre das eben der Ort, an dem das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Strukturen und Prozesse konkret untersucht werden kann. Was dann implizit heißt, eine allgemeine Theorie der Überdetermination gibt es nicht. Es gibt keine allgemeine Theorie, wie man das Verhältnis von Kapitalismus oder Kapitalverhältnis, Patriarchat und Imperialität gewissermaßen in eine große Gesamttheorie integrieren kann, sondern die Integration muss in der Analyse, in der Untersuchung konkreter Herrschaftsverhältnisse in konkreten Gesellschaftsformationen geleistet werden. Was dann übrigens auch impliziert, dass auch die Frage der Transformation, also der Überwindung der Herrschaftsverhältnisse, in konkreten Gesellschaftsformationen gestellt werden muss, und nicht allgemein beantwortet werden kann. Es gibt keine allgemeine Form der Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse. Es gibt keine allgemeine Form der Überwindung des Patriarchats, sondern das ist selber immer nur in den Kämpfen. Und die Kämpfe finden eben nur in den konkreten Gesellschaftsformationen statt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Teile im Kapital, wo Marx dann versucht, irgendwie aus dem Kapital den Blick auf die kommende befreite Gesellschaft zu werfen, so eigentümlich merkwürdig und abstrakt ausfallen und jedenfalls das am stärksten dem 19. Jahrhundert verhaftete Element der Darstellung im Kapital darstellen. Und man kann dann hier auch noch die Frage anschließen, was diese radikalisiert überdeterministische Sicht, wie ich sie vorstelle, für die Verhältnisse zwischen materieller Basis und ideologischem Überbau bedeutet. Es bedeutet eben, dass dies in den konkreten Gesellschaftsformationen zu untersuchen und zu verhandeln ist und es da keine allgemeinen Bestimmungen geben kann, außer der, dass in konkreten Situationen handlungsleitend und prozessentscheidend ganz unterschiedliche Faktoren sein können und selbstverständlich auch sogenannte kulturelle oder geistige. Es kommt dann gleich noch hinzu, dass nach dieser Auffassung, wie ich sie gerade sehr grob skizziert habe, auch die materielle Basis nicht nur aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen besteht, sondern eben auch durch Geschlechterverhältnisse und durch internationale Abhängigkeitsverhältnisse bestimmt ist. Das ist hier falsch mit Produktionsverhältnissen. Und diese auch immer eine materiell-ökologische Dimension aufweisen. Und Entsprechendes lässt sich von den Überbauten sagen. Die sind ebenfalls plural bestimmt. Historische Konstellationen der Machtreproduktion, aber auch Traditionen und lokale bzw. regionale Ökologien der Menschheit spielen hier eine wichtige Rolle. Soweit jetzt im Galopp durch die marxistische Tradition und die Art und Weise, wie radikale Philosophie daran anknüpft. Jetzt zu dem, was Bernardo ja aufgeworfen hat. Warum halte ich eigentlich oder warum hält radikale Philosophie an dem Projekt der Aufklärung als wichtigem Projekt fest? Also als erstes ist natürlich Heines Illusion zu kritisieren. Die Transformation des Geistes bleibt zwar eine eigenständige Aufgabe und erledigt sich nicht funktional von selber, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert sind, aber ohne die Transformation der konkreten Gesellschaftsformationen in Richtung ihrer Befreiung von Herrschaftsverhältnissen können die herrschenden Ideologien gar nicht überwunden werden. Zweitens, die Erarbeitung der wissenschaftlichen Einsicht reicht auch nicht, um die herrschenden Ideologien zu überwinden, sondern dazu müssen die Herrschaftsverhältnisse selber überwunden werden, deren Reproduktion sie dienen. Und im Zusammenhang damit muss dann ein ideologischer Befreiungskampf geführt werden, in dem radikales Philosophieren unterstützend zu wirken hat. Es war nun in der Tat eine Illusion der Aufklärungsintellektuellen, allein durch wissenschaftliche Kritik und volkspädagogische Verbreitung dieser Kritik bzw. eines wissenschaftlichen Weltbildes zur Befreiung der Volksmassen entscheidend beitragen zu können. Ich will damit nicht sagen, dass das überhaupt irrelevant war, aber es war sicherlich nicht die entscheidende Aufgabe. Und zwar vor allem deswegen, weil die Aufklärungsintellektuellen, auch die Radikalen, blind gewesen sind für die modernen Herrschaftsverhältnisse. Es gibt da sehr eigentümliche Anekdoten, wenn Sie so wollen, aus der Geschichte der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, die immer wieder blind gewesen sind für moderne Formen der faktischen Sklaverei, nicht der rechtlichen Sklaverei, die dann im Rahmen der freien Lohnarbeit, der formell rechtlich freien Lohnarbeit, historisch immer wieder entstanden sind. Und die auch etwa Das Beispiel, was da besonders prominent ist, ist der Import chinesischer Kulis. Die haben formell freie Verträge geschlossen, aber wenn sie sie mal geschlossen hatten, dann kamen sie da nicht mehr raus. Und wurden auch von herrschaftlich mächtigen Instanzen in China in diese Verträge hineingetrieben. Also die Vorstellung, dass sie da als Individuen einen freien Lohnarbeitsvertrag abgeschlossen hätten, der dann ein bisschen ungünstig war, ist einfach historisch falsch. Und diese Blindheit ist sowohl bei der Frauenbefreiung als auch bei der Sklavenbefreiung, hat es natürlich sozusagen allererste Schritte, die Verleihung bürgerlicher Rechte gegeben. Aber wenn die Verhältnisse dann nicht ebenfalls verändert wurden, dann war die Verleihung bürgerlicher Rechte eben nur der Formwandel der Herrschaftsverhältnisse und nicht mehr. Dennoch bleibt aber, also trotz dieser Illusionen der bürgerlichen Aufklärungsintellektuellen, bleibt die Aufgabe der Aufklärung im Prozess der Befreiung bestehen. Erstens als kritische Auflösung bzw. Modernisierung der alten Herrschaftsideologien. Das macht sich nicht von selber, sondern muss betrieben werden. Zweitens als positive Umsetzung und sozusagen Übersetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in das jeweilige gesellschaftliche Selbstverständnis, vor allem eben in den Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft beziehungsweise von den handelnden Subjekten selbst. Und schließlich als Prozess einer immer wieder, gerade in kritischen Situationen, notwendigen deliberativen Selbstaufklärung, in dem die radikale Philosophie unterstützend wirken kann und muss. Und dann kommen wir jetzt zu deiner Rückfrage.
Meine Frage besteht darin, dass Frieda in Grundlage genommen der Meinung ist, dass die radikale Philosophie eine Praxeologie sei. Und für mich, das ist aber, wir wissen, dass der Begriff der Praxis ist aber sehr komplex und das ist nicht genau mir klar, was für Praxis hier ist. Und Frieda hat über die Thesen über Feuerbach gesprochen und einen bestimmten Begriff der Praxis und der vielleicht später in der deutschen Ideologie entwickelt wurde und am Ende finden wir schon in der bei Marx und Engels in der deutschen Ideologie eine Beschreibung dieser Praxis, wo die Praxis eine Tätigkeit ist, durch welche die Individuen durch welche die Individuen die Welt erschaffen und durch welche sie gleichzeitig, weil sie selber immer schon ein Ergebnis dieser Welt sind, sich selbst erschaffen. Also, und später bei Althusser finden wir einen anderen Begriff der Praxis. Und ich zitiere hier den Text, den ihr habt Also unter Praxis, also das ist Althusser, das ist Buch Marx, unter Praxis verstehen wir im Allgemeinen jeden Prozess der Veränderung einer bestimmten gegebenen Grundmaterie in ein bestimmtes Produkt. Eine Veränderung, die durch eine bestimmte menschliche Arbeit bewirkt wird, indem sie bestimmte Produktionsmittel benutzt. In jeder so verstandenen Praxis ist das bestimmte Moment oder Element des Prozesses weder die Grundmaterie noch das Produkt, sondern die Praxis im engeren Sinne, das Moment der Veränderungsarbeit selbst, das in einer spezifischen Struktur Menschen Mittel und eine technische Gebrauchsmethode der Mittel verwendet. Also, wie ich schon gesprochen habe, also meine Frage besteht darin, dass ich eine weitere Erklärung über den Begriff der Praxis der hinter der Idee einer Praxeologie steht.
Ja, da kann ich erstmal mit einem kurzen ideengeschichtlichen Hinweis anfangen. Also ich denke, der Begriff der Praxis von Marx wird erst richtig spannend, wenn man ihn kontrastiert mit dem von Heidegger und Hannah Arendt erneuerten aristotelischen Begriff der Praxis, der Praxis und Poiesis radikal unterscheidet, der also das Produzieren ganz explizit nicht als Praxis begreift, mit dem Argument des Aristoteles, dass die Praxis diejenige Tätigkeit ist, welche ihr Ziel in sich selber trägt. Das schönste Beispiel ist etwa Tanzen. Wenn wir tanzen, dann ist das Ziel des Tanzens das Tanzen. Man könnte sagen, das gute Tanzen, wenn man so will. Aber es ist nicht so, dass... Es mag sein, dass wir individuell dann andere Ziele auch noch verfolgen, etwa Festigung einer Beziehung, Verführung oder was auch immer. Aber das ist offensichtlich nicht Bestandteil dieser Struktur zu tanzen, sondern das kann instrumentell damit verbunden werden, muss aber nicht. Also in einer Balletttruppe ist das normalerweise, die tanzen auch, ganz klar, aber spielt das keine Rolle. Also von da aus, ne, also Praxis als das, was sein Ziel in sich selber trägt. Allerdings, und da denke ich, ist jetzt Marx nicht etwa jemand, der nun einfach diese Unterscheidung ignoriert, sondern Marx bringt den Gesichtspunkt der Reproduktion hinein. Und ich lese Althusser so, dass er diesen Marxischen Schritt genauer artikuliert. Also ich lese Althussers Bestimmung als eine, finde ich, sehr kluge Interpretation der Marxischen, die sich ja im Kapital auch finden. Das heißt, der Reproduktionsprozess, in dem die Menschen, die menschlichen Gesellschaften sich reproduzieren, ist selber so gestaltet, dass er selber sein Ziel ist. Das ist nicht so, dass es ein Instrument ist für ein anderes Ziel. Man könnte ja sagen, wenn wir ein Haus bauen, dann ist das Ziel, dass andere Leute daran wohnen können. Aber der Reproduktionsprozess der Gesellschaft, in dem alle diese materiellen Produktionsprozesse eine wichtige Rolle spielen, ist eben selber ein Selbstzweck durchaus im aristotelischen Sinne. Ich glaube, das ist der argumentative Grund, warum Marx seinen Praxisbegriff so umfassend gestaltet und dann auch noch die Produktion, die Arbeit zentral setzt. Das ist ja schon bei Marx, das ist so von Althusser zitiert, aber das findet sich ja schon bei Marx im Kapital, wo er seine Ausführungen über die Arbeit im Allgemeinen macht. Soweit also erstmal zur Begrifflichkeit. Und jetzt will ich versuchen, nochmal spezifischer auf die Frage Praxeologie und Ontologie einzugehen. Und dazu möchte ich zurückgehen auf das gerade eben berührte Problem der gegenständlichen Tätigkeit. In der für Marx seit seiner Wendung von 1844-45 zentralen Kategorie der gegenständlichen Tätigkeit sind die ontologische und die praxeologische Dimension offenbar gleich ursprünglich. Die gegenständliche Tätigkeit ist eine Tätigkeit, in der sich der Gegenstand gewissermaßen greifbar macht und in dem sie die Subjekte konstituieren, die diesen Gegenstand ergreifen. Man könnte also sagen, warum habe ich dennoch meine Probleme mit der Kategorie des Ontologischen? Also die gegenständliche Tätigkeit hat ja, könnte man sagen, eine gegenstandsbezogene Seite. Sie hat eine subjektbezogene Seite, die hat Marx in den Thesen durchaus stark gemacht, aber sie hat natürlich auch eine gegenstandsbezogene Seite. Also wenn ich mit einem Gummihammer versuche, also einem Weichgummihammer versuche, den gibt es ja so bei Karneval, einen Nagel einzuschlagen, geht nicht. Also da gibt es durchaus auch Anforderungen und Erfahrungen, die deutlich machen, dass diese gegenständliche Seite relevant ist. Aber dennoch habe ich meine Probleme mit der Kategorie des Ontologischen. Und jetzt geht es wieder los. Und zwar nicht, weil ich es etwa unmöglich finde, vom Realen oder Wirklichen zu sprechen, sondern weil ich denke, dass es neben der Aufgabe der Wissenschaften, über spezifische reale Gegenstände zu reden, nicht außerdem noch eine sinnvolle Aufgabe gibt, über das Seiende im Allgemeinen oder auch nur über das reale Wirkliche im Allgemeinen zu reden. Ontologische Probleme habe ich daher zumindest immer im Verdacht, bloße Scheinprobleme zu sein. Das gilt meines Erachtens nicht in derselben Weise für die Praxeologie. Denn hier hat die Rede von der Praxis im Allgemeinen meines Erachtens einen bestimmbaren Sinn, nämlich den einer immer wieder erst herzustellenden Kohärenz und Konsistenz menschlicher Praktiken, vor allem im Hinblick auf Handeln über den Zeitablauf hinweg, wenn wir über sozusagen die langfristigen Effekte der Klimakrise nachdenken. Oder auf das Zusammenhandeln mehrerer Subjekte. Auf der Seite des Seins bzw. der Wirklichkeit halte ich das für ein Scheinproblem, auch wenn es die philosophische Tradition von Platon und Aristoteles bis zu Hume und Hegel beschäftigt hat. Damit komme ich jetzt über die Aufarbeitung der letzten Sitzung zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung. Und wir haben auch noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr sehr viel. Ich möchte also jetzt einleitend über radikale Philosophie im Rückblick auf den französischen Moment der Philosophie, ein Buch von Alain Badiou auf Englisch, reden. Und zwar fokussieren auf Louis Althusser und Michel Foucault. Jetzt mache ich aber eine kleine Pause, weil ich sollte vielleicht einen Schluck Wasser trinken. Hast du ein Glas?
Ich habe nicht, aber vielleicht so.
Kann ich Ihnen einfach Ihr Wasser abnehmen? Ja. Das reicht. Ach so.
Ich würde mehr Wasser nehmen, oder?
Ja, das hier unten auch. Hier unten auch. So. Es ist nämlich doch wieder so, dass das lange Reden mich anstrengt und ich jetzt schon so ein bisschen ein Echo in den Ohren hatte, aber es geht schon gerade wieder zurück.
Wasser hilft. Ich sage, Wasser hilft.
Ja, denke ich auch. Also ich fange aber deswegen schon mal ein bisschen an. Die historisch-philosophische Ausgangslage dieses französischen Moments der Philosophie, speziell also der Interventionen Louis Althussers in der Spätphase dieses Moments. Ich glaube, hier ist vor allen Dingen erstmal die Krise der kommunistischen Weltbewegung zu nennen. Findet sich auch explizit thematisiert bei Althusser. Der Konflikt zwischen China und der UdSSR und der verdrängte Trotzkismus. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass Althusser also in meinem Nachwort zu für Marx, auch wenn er nicht explizit auf den Trotzkismus eingeht, in der Art und Weise, wie er Maos Widerspruch und Überdetermination liest, doch wesentliche Thesen des historischen Trotzkismus aufgreift und kritisch integriert. Für diejenigen, die es nicht wissen, das kommt in den 60er Jahren so zum Bruch zwischen China und Moskau. Und in dem Zusammenhang wird eben auch die Frage des Trotzkismus neu aufgeworfen. Es gibt so etwas wie einen neuen Aufbruch trotzkistischer Kräfte. Hierhin gehört, glaube ich, auch die weltweite Kapitallesebewegung, die nach meinem Wissen ...1960 in Havanna begonnen hat, also auf dem Kuba gerade nach der kubanischen Revolution, die eben ein Versuch war, sich der Grundlagen marxistischer Forschung und Wissenschaft neu zu versichern. Und zwar, indem wirklich versucht wurde, das Kapital genau und in seiner Gänze zu lesen, einschließlich der Schwierigkeiten aufgrund des fragmentarischen Zustands des unvollendeten Projekts, wie Marx es hinterlassen hat. Zu den Ausgangslagebestimmungen gehört sicherlich auch die Befangenheit der französischen kommunistischen Partei im Stalinismus, beziehungsweise in dem halbherzigen Revisionismus, der dann versuchte, den Stalinismus hinter sich zu lassen, ohne ihn kritisch aufzuarbeiten. Die Erfahrung der Chancenlosigkeit und des letztlichen Scheiterns der Intervention Althussers im französischen Kommunismus. Es gibt ein Zentralkomitee in Argenteuil, wo er sozusagen ziemlich abgefertigt worden ist. Immerhin hat das Zentralkomitee sich mit seinen Thesen befasst. Danke. Und dann die Problematik oder der Zusammenhang der eurokommunistischen Aufbrüche, übrigens nicht nur in Europa, sondern auch etwa in Japan, und damit die Entwicklung der italienischen kommunistischen Partei zu einem Raum der theoretischen Intervention, in dem Althusser tatsächlich intervenieren konnte, auch wenn er sicherlich kein Eurokommunist gewesen ist. Zur historisch-philosophischen Ausgangslage gehört, glaube ich, noch so etwas wie eine nachwirkende Zentralität von Paris in der akademischen Weltöffentlichkeit, die wir hier in Deutschland weniger wahrgenommen haben, aber die in Afrika, Lateinamerika und zum Teil auch Asien eine große Rolle gespielt haben.
Hilft das eventuell Korodin?
Glaube ich nicht.
Nein? Danke.
Allerdings ist zu sagen, dass in Prag, West-Berlin, Frankfurt, Rom, Mailand, London auch ganz eigenständige Entwicklungen stattgefunden haben. Also eine reale Zentralität der Pariser Entwicklung sicherlich nicht vorgelegen hat. Umgekehrt gab es dann aber Pariser Echos in Lateinamerika und in Afrika. Im Fall Althussers wahrscheinlich das relevanteste. Martha Harneckers Neufassung des historischen Materialismus, was dann ab der zweiten Auflage mit einem Vorwort von Althusser erschien. Meines Wissens irgendwas zwischen 1 Million und 2 Millionen Exemplare verkauft in Lateinamerika, sowohl auf Spanisch als auch auf Portugiesisch. Und es ist eben zu erinnern, dass dieser französische Moment der Philosophie durchaus einen eigenständigen Wert in der Geschichte der Weltphilosophie hatte. Im Grunde den letzten nationalzentrierten Aufbruch vor der Herausbildung einer tatsächlichen Weltphilosophie, wie wir sie seit den 80er, 90er Jahren erleben. Ich will hier nur Namen nennen, Sartre und Merleau-Ponty, als vielleicht die erste Generation dieses französischen Moments, die dann wirksam wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn ihre philosophische Genese davor zurückreicht und bis in die Volksfrontzeit. Der Strukturalismus, der Aufbruch von Althusser und Foucault, die in spezifischer Weise hier dann nochmal diese Entwicklung zugespitzt haben. Und dann als letzte Phase dieses französischen Moments der Poststrukturalismus, etwa Deleuze und Derrida. Und hier ist jetzt erstmal nur festzustellen, dass diese Entwicklung, dieser französische Moment der Philosophie für die radikale Philosophie einen wesentlichen Rückbezug darstellt. Und nun möchte ich auf Louis Althusser als Bezugspunkt der radikalen Philosophie zu sprechen kommen. Und dann kommt als nächstes Michel Foucault, wahrscheinlich in der nächsten Sitzung. Wir schauen mal. Also als ersten Punkt würde ich hervorheben, was vorhin schon in dem Referat von André Touzel Gegenstand war, die Rolle von Initiative, Vorstoß und Experiment in Althussers philosophischer Tätigkeit. Er hat das für die materialistischen Philosophen im Zugverkehr drastisch metaphorisch dargestellt. Als erstes könnte man sagen, gibt es eine Phase der althusserischen Philosophie. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir suchen nicht nach der althusserischen Gesamtphilosophie, die wir dann systematisch rekonstruieren wollten, sondern wir folgen seinen Interventionen in bestimmten, sich dann auch wandelnden historischen Lagen. Als erstes in der beginnenden, aber noch nicht offen als solche kritisierten Krise des Marxismus, wie er dann rückblickend sagen sollte, tritt er mit seinem Montesquieu-Bändchen auf, das immerhin zwei Dinge leistet. Eine Dekonstruktion der Geschichtsphilosophie des stalinistisch geprägten historischen Materialismus und die Freilegung der politischen Philosophie der Neuzeit als ein unaufgearbeitetes Erbe der marxistischen Tradition. Daran entführt Marx, dass die Schriften von 1960 bis 1965 zusammenfasst, kommen dann zentral, wird dann zentral der Begriff der Struktur aus dem Strukturalismus aufgegriffen, und zwar als Instrument zur Ablösung von der noch bei Hegel und Marx nachwirkenden aristotelischen Form- und Stoffproblematik, die ja auch dann mit dem Verhältnis von Idealismus und Materialismus in seiner traditionellen Gestalt für einiges zu tun hat. Ein zentrales Instrument von Althusser wird dann die These vom epistemologischen Einschnitt, wie sie Bachelard und die von ihm vertretene und weiterentwickelte historische Epistemologie in Frankreich vertreten haben. Das ist hier relativ wichtig. Das ist nicht die im angelsächsischen Bereich damals sich durchaus auch entfaltende Wissenschaftsforschung mit den Thesen von Thomas S. Kuhn und anderen, sondern es ist eine eigenständige andere Tradition, die aber ihren eigenständigen Wert hat, also nicht einfach ein Provinzgewässer ist, das man unbeachtet lassen könnte. Dann auch noch zentral für Marx der Begriff der strukturalen Kausalität, der alle möglichen Vorstellungen von linearer Determination, wie sie gerade auch in marxistischen Traditionen gepflegt worden waren, zurückweist und kritisiert. und ganz zentral dann der Psychoanalyse Sigmund Freuds entnommenen und gesellschaftstheoretisch und gesellschaftskritisch weiterentwickelten Begriff der Überdetermination, der es dann möglich macht, das konkrete Zusammenspiel unterschiedlicher strukturell bestimmter Prozesse in konkreten Gesellschaftsformationen überhaupt als solches erst zu thematisieren und zu untersuchen und damit dann auch als Konsequenz eine Zurückweisung der hegelianisch oder hegelsch geprägten Kategorie der Totalität, also Georg Lukács Versuch, eine Erneuerung der marxistischen Philosophie zu betreiben, ist ja zentral auf die Totalitätskategorie bezogen und bei Adorno spielt sie mindestens in der Abgrenzung noch eine zentrale Rolle und demgegenüber wird dann das konkret strukturierte Ganze in seiner sozusagen Unvollständigkeit und Nicht-Totalität von Althusser als Kategorie stark gemacht. In das Kapital lesen werden dann als zusätzliche Kategorien der Begriff der symptomatischen Lektüre, ein wichtiges Gegenkonzept gegen alle Vorstellungen von Hermeneutik, wie sie gerade im deutschen Sprachraum dominant sind, eingeführt und eine systematisch angelegte oder umfassende Hinterfragung der hegelianisierenden Reflexionsformen, wie sie Marx nur zur Verfügung gestanden sind, mit dem Ziel der Freilegung der operativen Philosophie in Marxens Darstellungsweise, der operativen Philosophie, die Marx selber nicht hatte, als solche formulieren können und die jetzt zu artikulieren ansteht. In dem Zusammenhang möchte ich noch betonen, erstens, Marxens eigene These, die wird jetzt nochmal wichtiger, von den unvermeidlichen Grenzen der dialektischen Darstellung. Es gibt keine Abschließung der dialektischen Darstellung und es gibt eine Reihe von Voraussetzungen, die die dialektische Darstellung selber nicht einholen kann. Beginnen mit der Existenz einer Arbeiterklasse. Natürlich wird die Arbeiterklasse vom Kapital reproduziert, aber die Durchsetzung der Arbeiterklasse und übrigens auch die konkreten Formen, in denen dann Lohnarbeit wirklich ausgeübt wird, sind nicht einfach aus ihrer Reproduktion durch die kapitalistische Produktionsweise herauszubestimmen, sondern sind untrennbar verbunden mit ihren historischen Voraussetzungen. Und vielleicht wichtigste These des Kapitallesen: die Möglichkeit und Notwendigkeit einer eigenständigen philosophischen Artikulation der marxischen Darstellung, die eben nicht nur als solche zu rekonstruieren und zu vervollständigen ist, sondern die eben auch der philosophischen Artikulation als unverzichtbarem Zusatz bedarf. Dann in einer zweiten Phase, man könnte sagen, nach dem Scheitern einer umfassenden systematischen Ausarbeitung, wie Althusser das in dem Band über die Reproduktion der Produktionsverhältnisse versucht hatte, den ich auf Deutsch rausgegeben habe, entsteht dann als ausgekoppelter Versuch Ideologie und ideologische Staatsapparate, wobei ich hier nur Probleme anführen will, nämlich das Problem der irreführenden Beispiele für politische Subjektivität führt Althusser hier gerne die Monarchie und die Kirche an. Sehr wohl hinzusetzend, dass das eigentlich vormoderne Formen sind, die mit den unpersönlichen Formen von Herrschaft der bürgerlichen Moderne nichts ja, nicht vielleicht übertrieben, aber jedenfalls zentrale Punkte, zentrale Eigenschaften, zentrale Bestimmungen nicht gemein haben. Damit wird dann auch als zweite große Problematik die marxistische Theorie der Klassensubjektivität und ihr Verhältnis zur Psychoanalyse als problematisches Terrain der Ideologietheorie thematisiert und eben damit auch die von Althusser nicht zu Ende geführte Auseinandersetzung mit Jacques Lacan, auf die vor allen Dingen Dominique Lecour verwiesen hat, etwa nachzuvollziehen in Althussers entschiedener und hartnäckiger Verweigerung gegenüber der Kategorie des Symbolischen. Althusser bleibt bei der Kategorie des Imaginären und lässt keine Kategorie des Symbolischen in seiner Ideologietheorie zu. Das ist von einiger Bedeutung, weil damit ein Bruch mit Lacan vollzogen wird. Und als letzte Phase könnte man sagen, eine Phase der Selbstkritik, wozu das Dümeniel-Vorwort, das ich mal aufs Deutsche übersetzt und in der Prokler, glaube ich, herausgegeben habe, das ganz stark macht, dass Theoriebildung immer auch Setzung von Begriffen ist. Man kann dann darüber diskutieren, was bedeutet Setzung von Begriffen. Althusser neigt da selber gelegentlich zu einem gewissen Konventionalismus. Das folgt aber nicht unbedingt aus seiner Argumentation. Aber jedenfalls ist es so, und das ist Althussers zentrales Argument, dass Begriffe sich nicht einfach sozusagen aufgrund der Erfahrung ergeben. Also in diesem Sinne ist ein empiristisches Verständnis, Althusser hat einen sehr weiten Begriff von Empirismus, falsch. Begriffe bedürfen immer der theoretischen Ausarbeitung und Setzung. Und dann kann man sie sozusagen empirisch verankern und mit ihnen auf sie gestützt sinnvolle empirische Untersuchungen oder empirische Experimente veranstalten. Dann zwei weitere Komplexe, die Texte zur Krise des Marxismus, die weitgehend dann auch rückblickend als Selbstkommentare zu lesen sind, und die Texte zur, die wenig bekannten Texte, man könnte sagen zur portugiesischen Revolution und zur französischen kommunistischen Partei, in denen Althusser tatsächlich seine eigene Theorie der ideologischen Staatsapparate auf die kommunistische Bewegung und auf die kommunistische Partei kritisch anwendet und damit eben auch zu einer, zum Beispiel die Briefe über die portugiesische Revolution werden eben nicht an ein Mitglied der KP gerichtet, sondern an ein führendes Mitglied der Sozialistischen Partei Portugals. Dann, nach Althussers bürgerlichem Tod, nach der Tötung seiner Frau, gibt es noch späte Texte, in denen verschwindet der vorher starke Bezug auf Wissenschaft. Meines Erachtens aber nicht, weil das jetzt für Althusser erledigt ist, sondern weil er sich auf die Philosophie zurückzieht. Er hat nochmal dann einen projektierten Aufbruch unternommen, Mitte der 80er Jahre, und versucht, eine Gründungstagung für ein Mouvement International oder ein Büro International de Libération 1985-86 gemacht. Das habe ich inzwischen in einem Sammelband zu Althusser dokumentiert. Insgesamt können wir vielleicht sagen, als bleibender Ertrag bleibt da die Unterscheidung zwischen philosophischer Artikulation einerseits, die niemals erledigt ist und immer wieder neu zu leisten, in jeder Lage neu zu leisten. Und die historischen Lagen verändern sich eben. Und andererseits die Rekonstruktion und Neu- und Weiterentwicklung der Marx- und wissenschaftlichen Theorie beziehungsweise der wissenschaftlichen Theorie der anderen Herrschaftsverhältnisse, die Marx nicht untersucht und nicht thematisiert hat. Nicht thematisiert hat, muss man etwas relativieren. In seinen späten Schriften gibt es bei Marx da überwiegend unveröffentlicht durchaus interessante Ansätze dazu. Und hier kann ich schließen und dann hast du noch ein bisschen Zeit, glaube ich, noch eine Viertelstunde. kannst schon mal in deinen Teil einsteigen. Und ich muss mich jetzt mal hinsetzen.
Also ich werde über Foucault hier sprechen. Und also ich habe diesen Text geschrieben und der in 5 Teile geteilt ist. Ich werde versuchen, heute das zu präsentieren, aber wenn ich das nicht schaffe, können wir das in der nächsten Sitzung weitermachen. Also, und okay, ich werde das lesen. Okay. Sie haben alle den Text, oder? Also, Michel Foucault hatte immer Vorbehalte gegen die Art der Verbreitung des Marxismus in der französischen Akademie seiner Zeit. Diese Art der Verbreitung sei, seiner Meinung nach, untrennbar mit der Vulgarisierung und der Vereinfachung des Denkens von Karl Marx verbunden, was viele negative Folgen im Rahmen des gesamten Bereichs der Auffassungen von und der Erforschung der Geschichte verursacht habe, besonders wegen der Fixierung auf gewisse Kategorien, wie zum Beispiel die Idee der Produktionsweise und der Klassenherrschaft, welche als allgemeine Erklärung für soziale Erscheinungen betrachtet worden wären. Foucault war der Ansicht, die Macht müsste sich aus ihrer am wenigsten juridisch ausgeprägten Seite analysieren lassen. Das heißt, die Macht lässt sich nicht begreifen, wenn sie nur als Synonym von Unterdrückung und Verdrängung verstanden wird. Dabei sah Foucault, sowie im Bereich der Psychoanalyse, die gleiche Problematik. Ich werde hier eine bestimmte Auffassung vertreten. Foucault habe diese Kombination von Psychoanalyse und Marxismus als Spielarten eines reduktionistischen Denkstils betrachtet. In diesem Sinne war Etienne Balibar der Ansicht, dass diese Kritik von Foucault spezifisch auf die Verbreitung dieser Kombination von Marxismus und Psychoanalyse zielte, die er selber dann Freudo-Marxismus genannt hat. Im Rahmen seiner Analyse der Machtverhältnisse unterscheidet Foucault zwischen der Repressionshypothese, welche er in Einklang mit dem Freudomarxismus gebracht hat, und seiner persönlichen Hypothese, der Hypothese der Reproduktivität von Macht. Während die Reproduktionshypothese den Primat der Idee der Macht als Ausübung von Zwang und Unterwerfung postulierte, war Foucault der Auffassung, wir sollten die Macht als eine produktive, organisierende und strukturierende Ebene der sozialen Verhältnisse verstehen. Die Macht sei nicht etwas, das die Tat der Individuen behindert, sie sei auch nicht etwas, das die Verhalten der Individuen blockiert. Sie wäre hauptsächlich etwas, das bestimmte Taten und Verhaltensweisen der Individuen in der Gesellschaft veranlasst. Dann werde ich über diese zwei Hypothesen sprechen. Und am Ende des Textes und am Ende der Vorlesung hoffe ich, über die Beziehung zwischen Althusser und zuerst Althusser, Marx und dann Althusser sprechen. Nach Foucault sei die Macht im Rahmen der Repressionshypothese zu schnell mit dem Gehorsam verknüpft, als ob die Individuen an einem passiven Pol hinsichtlich der Machtverhältnisse positioniert wären. Im Hinblick auf die Macht hätten sie kein Vermögen, als solche tätig zu werden. Gemäß dieser Hypothese sei die Tätigkeit vielmehr ein Vorrecht der Macht, die nicht mit der Gesellschaft oder mit den Individuen geteilt werden könnte. Die Macht werde auf die Gesellschaft ausgeübt. Sie ist etwas, das die Gesellschaft von außen organisiere. Deswegen vermittelt eine solche Perspektive unvermeidlich den Eindruck, dass Macht immer zentralisiert sei. Es lässt sich daraus weiterhin schließen, dass Macht mit der Idee von Souveränität identifiziert wird. Aus diesem Grund kann man die Repressionshypothese mit dem von Foucault genannten juridischen Modell verknüpfen. Die in der Gesellschaft existierenden Machtverhältnisse bleiben in diesem Modell unsichtbar. Die Repressionshypothese kann aber nicht vollständig auf das juridische Modell reduziert werden. Sie bezieht sich auf Herrschaftsverhältnisse, die nicht nur im Zusammenhang mit dem Staat existieren. Aber auch wenn die Repressionshypothese sich nicht direkt mit dem juridischen Modell als solchen verknüpft lässt, ist es auf ihrer Grundlage nicht möglich, die Macht in ihrer Komplexität zu begreifen. Die Macht wird auf dieser Grundlage beschrieben als Gewalt, Betrug und List. Es handelt sich um eine Tätigkeit, die immer von außen ausgeübt wird. Die Polarisierung zwischen Herrschen und Beherrschten wird in diesem Fall übertrieben dargestellt. Gemäß dieser Beschreibung existieren das Individuum und die Gesellschaft außerhalb der Machtverhältnisse. In Wirklichkeit können aber die Individuen und die Gesellschaft nicht rein und gleichsam unschuldigen Substanz betrachtet werden, welche als solche im Gegensatz zu den Machtverhältnissen stünde. Es gibt vielmehr kein gesellschaftliches Verhältnis ohne ein Machtverhältnis. Die Macht ist ein wesentlicher Bestandteil der gesellschaftlichen Verhältnisse. Wir können daraus schließen, dass die Repressionshypothese die Trennung zwischen zwei Zuständen postuliert. Auf der einen Seite steht für sie der Zustand der Unwahrheit und der Unterwerfung. Auf der anderen Seite der Zustand der Wahrheit und der Befreiung. Die Befreiung wird dann dargestellt als eine radikale Wendung der Gesellschaft oder der Einzelnen, ohne welche sich die Reproduktion der Herrschaft und der Unterwerfung ewig fortsetzen würde. Also, wie ich gesagt habe, behauptet Foucault, dass die Repressionshypothese eine reduktionistisches Modell postuliere. Demzufolge die Unterdrückenden immer an dem passiven Pol einer Beziehung stünden, während der aktive Pol von den Herrschaftsverhältnissen besetzt würde. Der Foucaultischen Perspektive der Produktivität von Macht zufolge müssen wir aber die Machtverhältnisse dadurch analysieren, dass sie untersuchen, wie bestimmte Verhalten veranlasst werden und diese dann sich nicht einfach aufhalten lassen. Jegliche Vorstellung von einer radikalen Trennung zwischen zwei Zuständen wird damit aus dieser zweiten Perspektive bestritten. Eine derartige Perspektive in Bezug auf die Macht steht dann in engem Zusammenhang mit der von Foucault in den 60er Jahren vorangetriebenen konkreten Analyse der Praktiken, der Diskurse und des Wissens. Immerhin ist die Macht dieser Perspektive zufolge den Praktiken und dem Verhalten der Individuen immanent. Was wiederum auf das Problem der Disziplin bei Foucault verweist. In Bezug auf das Problem der Praktiken hat Foucault im Jahr 1966 behauptet, und dann, es gibt ein, ich zitiere, mit Archäologie meine ich kein Fachgebiet, sondern ein Forschungsfeld, das etwa folgendermaßen aussieht. Kenntnisse, philosophische Ideen und Alltagsansichten einer Gesellschaft, aber auch ihre Institutionen, die Gesellschafts- und Polizeipraktiken oder die Sitten und Gebrauchte verweisen auf ein implizites Wissen, das dieser Gesellschaft eigen ist. Dieses Wissen unterscheidet sich tiefgreifend von dem Wissen, das man in gesellschaftlichen Büchern, philosophischen Theorien und religiösen Rechtfertigung finden kann. Aber erst dieses Wissen macht es möglich, dass zu einer bestimmten Zeit eine Theorie, eine Meinung oder eine Praxis aufkommt. Solch ein Forschungsstil ist für mich deshalb interessant, weil dabei das Problem vermieden werden kann, ob die Theorie der Praxis vorausgegangen ist oder umgekehrt. Ich behandle Praktiken, Institutionen und Theorien auf derselben Ebene nach ihren jeweiligen Isomorphien und suche das gemeinsame Wissen, das sie möglich gemacht hat, die Schicht des konstitutiven historischen Wissens. Statt dieses Wissen aus der Sicht des praktisch Passiven zu erklären, bemühe ich mich um eine Analyse des theoretisch Aktiven, wie ich es nennen möchte. Es gebe dann, laut Foucault, keine sprachlose Praxis. Wir können daher diese Praktiken nicht als bloße Tätigkeit betrachten, als ob sie sich nur auf das Beziehen würden, was die Individuen konkret tun. Diese Praktiken seien, Foucaults Auffassung nach, von ihren jeweiligen Rationalitätsregimen nicht zu trennen. Es gibt in der Wirklichkeit keine Praxis ohne einen dahinter stehenden Diskurs, durch den eine bestimmte Praxis zugleich ausgeübt und gerechtfertigt wird. Da diese Praktiken untrennbar mit den entsprechenden Rationalitätsregimen verbunden seien, war Foucault der Auffassung, dass hier eine Homogenität von Analyse und Gegenstand vorläge, insofern die Produktivität von Macht gleichzeitig eine Methode und eine zentrale Eigenschaft der Machtverhältnisse in modernen bürgerlichen Gesellschaften für Foucault darstellte. Disziplinierenden Praktiken nicht praktisch passiv, sondern theoretisch aktiv sind, gäbe es bei ihnen, gemäß Foucault, keine klare Grenze zwischen Praxis und Theorie. Ich möchte aber Ihre Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Problem richten, nämlich auf das Problem der abstrakten Individualität. Tatsächlich hat Foucault hat Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts, Abteilung über das abstrakte Recht, gezeigt, dass die abstrakte Individualität das Ergebnis eines bestimmten Aufbaus der Gesellschaft ist und nicht nur die Wirkung der juridischen Logik. Aus diesem Grund hat Balibar behauptet, wir sollten Foucault im Zusammenhang des Post-Hegelianismus lesen, weil er nämlich von Hegel die Idee geerbt habe, dass das bloße, reine Individuen als solche nicht existieren. Die Individualität ist keinesfalls etwas Natürliches, weder biologisch noch geistig, sondern sie ist eine spezifische Auswirkung von unterschiedlichen Bestimmungen und Prozessen. In der Tat finden wir bei Foucault eine Reflexion über die Anthropogenese, das heißt, den Aufbau von menschlicher Individualität oder die Verwandlung von Menschen in Individuen. Foucault habe aber, laut Balibar, nur eine bestimmte Wendung innerhalb der post-hegelianischen Tradition bearbeitet, insofern er dieses Problem im Einklang mit einer bestimmten Art von Analyse der gesellschaftlichen Rolle des Strafrechts gebracht hat. Was für Foucault bezüglich des Rechts wichtig ist, liegt nicht in seiner normativen Ebene, sondern in seiner Ausübung, das heißt, in der Moralisierung der Individuen durch die Institutionen der Strafe und durch die Beherrschung bzw. Zurückdrängung der Kriminalität. Jetzt werde ich über diese Analyse des französischen Strafsystems sprechen. Die Untersuchung der Entwicklung der französischen Strafsystems spielt in dem Werk Foucaults eine zentrale Rolle. Foucault beleuchtet, wie das Ende der Praxis der Marter und der Folter nicht das Ergebnis der Entwicklung einer neuen Sensibilität war. Die Wendung im Rahmen der Strafpraktiken steht, Foucault zufolge, nicht im Zusammenhang mit neuen Anforderungen von Seiten der Wissenschaft oder auch der Vernunft, welche das Strafsystem von außen verändern sollten. Foucault ist der Auffassung, dass im Vergleich zu den immanenten Bestimmungen der Ökonomie, der Macht und der disziplinarischen Technologien derartige Anforderungen keine entscheidenden Auswirkungen auf das Strafsystem gehabt hätten. Diese Ökonomie der Macht entspricht einer politischen Anatomie, welche in einem starken Gegensatz zu der juridischen Machtkonzeption steht, über die ich schon gesprochen habe. Im Fall dieser Perspektive lässt es sich gut ausleuchten, wie die Problematik der Homogenität zwischen Theorie und Praxis von Foucault bearbeitet wird. Die Strafpraktiken entwickeln sich im direkten Zusammenhang mit dem historischen Aufbau ihres Gegenstands. Das bedeutet, dass der Typus des Verbrechers nicht schon vor den Strafpraktiken hat existieren können. Er ist vielmehr selbst ein Ergebnis der Strafpraktiken. Diese Veränderung innerhalb darauf, die Kriminalität bezogenen Verhältnisse bezieht sich nicht auf eine geistige oder auch wissenschaftliche Revolution. Der Rationalismus und der Humanismus der Modernen waren nicht der entscheidende Faktor für das Ende der Folter im französischen System. Diese Veränderung war vielmehr das Ergebnis der Entwicklung einer neuen Art von Technik der Macht, nämlich der Disziplin. Ich verweise hier direkt auf Foucaults Text. Wir können sagen, das ist von Überwachen und Strafen. Wir können sagen, dass die Disziplin das einheitliche technische Verfahren ist, durch welches die Kraft des Körpers zu den geringsten Kosten als politische Kraft zurückgebracht und als nutzbare Kraft gesteigert wird. Das Wachstum einer kapitalistischen Wirtschaft hat die Eigenart der disziplinaren Gewalt hervorgerufen, deren allgemeinen Formen, deren Prozeduren zur Unterwerfung der Kräfte und der Körper, deren politische Anatomie in sehr unterschiedlichen politischen Regimen, Apparaten oder Institutionen eingesetzt werden können. Also ich glaube, das ist schon, ich werde dann in der nächsten Sitzung über das Ende des Textes sprechen, also über Foucault und Marx und Foucault und Althusser.
Okay.
Danke für heute.